Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, ich wünsche euch ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am dritten Advent. Ein Wort aus dem Propheten Jesaja steht über diesem Adventssonntag und über der kommenden Woche. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Wir sollen Platz machen, wir sollen aufräumen, den Müll wegbringen, die Hindernisse und die Blockaden wegräumen. Gott möchte uns begegnen. Und da steht eben nicht, dass Gott das alles selber macht, dass er das selber wegräumt, sondern das, was wir tun können, das müssen wir auch tun, damit er bei uns einziehen kann und Wohnung nehmen kann. Und dann ist mir noch eins wichtig geworden. Bei Jesaja steht, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. In allen Wüstenzeiten möchte Gott uns besonders nahe sein. Und wenn ich mir so die Notzeiten in der Geschichte anschaue, dann sind die Menschen immer auf die Knie gegangen, haben sich Gott wieder zugewendet und haben um Vergebung gebeten und haben ihm angefleht, dass sie Hilfe bekommen. Das kann ich bei uns noch nicht so richtig feststellen. Wir schauen wie gebannt seit fast 2 Jahren auf die Corona-Zahlen, diskutieren über Sinn oder Unsinn von Schutzmaßnahmen, streiten uns rum, Tausende gehen auf die Straße, um zu demonstrieren. Aber es ist an der Zeit, sich Gott zuzuwenden. Er ist schon auf dem Weg, sagt Jesaja. Er möchte uns beistehen mit seiner Kraft. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Lasst uns miteinander beten. Herr ewiger Gott, wir feiern Advent und wissen doch nicht so recht, wie. Wir wollen zur Krippe und der Streit und die Angst blockieren den Weg. Hilf uns, Herr, zeige uns dein Licht, damit es uns leitet zu deiner Freundlichkeit. In Jesu Namen. Amen.
Die Epistel für diesen dritten Advent steht im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 4. Kapitel. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist's ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht, auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Worte der Heiligen Schrift. Sei Lob und Dank. Das Evangelium hören wir aus dem Lukas-Evangelium im ersten Kapitel. Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das er erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Leite uns, Herr, durch deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Liebe Gemeinde, die Zeit des babylonischen Exiles hat im 6. vorchristlichen Jahrhundert etwa 60 bis 70 Jahre gedauert. Und ist eine für den jüdischen Glauben, für die Tradierung religiöser Erkenntnis, die Entwicklung und Sicherstellung der alttestamentlichen Schriften ungemein fruchtbare Zeit. Viele Texte des Alten Testamentes sind in dieser Zeit entstanden. Viele sehr viel ältere Texte sind geordnet, bearbeitet und am Ende zu einem biblischen Kanon verschmolzen. Viele prophetische Gestalten geben dieser Zeit ihr Gepräge. Der jüdische und auch der christliche Glaube in seiner Konzentration auf die Heilige Schrift hätte wohl eine andere Gestalt, wenn es diese Zeit des babylonischen Exiles nicht gegeben hätte. Aber all das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Exilszeit von den Menschen damals vor allem erlitten wurde. Für die Menschen, die verschleppt waren in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur, für diese Menschen war es eine Zeit der Krise. Und das, obwohl sie nach den Berichten, die wir so haben aus dieser Zeit dort in der Fremde, offensichtlich ein recht gutes Leben haben führen dürfen, ein normales Leben, sogar ein Leben in Wohlstand. Aber gerade die Eröffnung eines normalen Lebens in und um die damalige Welthauptstadt und Weltkulturhauptstadt Babylon herum, gerade dieses normale Leben, das führte offensichtlich in die Existenzkrise. Die Konfrontation mit einem anderen Lebensstil, mit einem anderen Glauben, mit anderen Werten drohte die verschleppten Israeliten zu zerstören. Denn gleichzeitig waren ihre eigenen Werte in Auflösung begriffen. Ihr Glaube war zerbrochen. Der Gott, der sie einst aus Ägypten heraus in das verheißene Land geführt hat, dieser Gott, der doch der einzige Gott war, der hatte es geschehen lassen, dass sie aus dem Land der Verheißung Abrahams verschleppt waren. Die Stadt Gottes und sein Tempel waren zerstört. Die fremden Götter Babyloniens hatten gesiegt, allen voran Marduk, der große Stadtgott Babylons. Warum haben die Babylonier die Israeliten verschleppt? Die Israeliten sollten offensichtlich ins babylonische Volk integriert, ihre kulturelle Identität aufgelöst, ihre Existenz als eigenständiges Volk beendet werden. Aber je beeindruckender die Kultur Babylons, je siegreicher die Götter der neuen Herren waren, desto stärker klammerten sich die Israeliten an den Glauben der Väter und an die Erinnerung der Heimat. By the rivers of Babylon, where we sat down, we cried and wept when we remembered Zion. Ich erspare Ihnen das jetzt, das zu singen. Peggy könnte das wunderbar machen. Aber die Gruppe Boney M., die hat vor Jahren ein Psalmlied aus der Zeit des babylonischen Exiles an die Spitze der Hitlisten in Deutschland geführt. Das Original des Liedes findet sich im Psalm 137. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns ein Lied von Zion. Der Psalm macht die irrsinnige Situation der Exilierten deutlich. Ihre Herren, die Herrscher von Babylon, verlangten von ihnen zu singen, als ihnen eigentlich zum Heulen war. Sie sollten die Trauer über die verlorene Heimat in Lieder fassen und so letztendlich die Trauer überwinden. Die Heimat sollte am Ende nur noch eine ferne Erinnerung sein. Aber die Trauer hat sich nicht aufgelöst. Stattdessen finden sich mehr und mehr Propheten, die in den Herzen der Israeliten eine Sehnsucht nach Rückkehr, nach Heimat streuen. Es ist zu vermuten, dass das eine gefährliche Botschaft war. Und vielleicht liegt darin am Ende auch der Grund dafür, dass wir den Namen des Propheten, der für unseren heutigen Predigttext verantwortlich ist, nicht kennen. Wir nennen ihn, weil seine Texte im Jesaja-Buch überdauert haben, den zweiten Jesaja. Sein Name ist uns unbekannt. Seine Theologie aber, sein Glaube, sein Bekenntnis gehört zu den kraftvollsten und wirkungsmächtigsten Texten des Alten Testamentes. Und damit entdecken wir bei diesem zweiten Jesaja, was sich dann auch durch die Kirchengeschichte immer wieder abzeichnet. Wir haben es vom Thomas schon gehört, die Zeiten der Not, die Zeiten der Gefahr für Leib und Leben, die Zeiten des Angriffs auf die Grundwerte des Glaubens sind oft die Zeiten, in denen der Glaube eine immense Kraft entwickelt, in denen er den Bedrängten Mut gibt zum Bekennen, zum Widersprechen, zum Protest, selbst wenn das eigene Leben dabei in Gefahr gerät. Die Botschaft Johannes des Täufers hat die Menschen seinerzeit in Bewegung gesetzt und zur Umkehr geführt und dabei den Zorn des Königshauses auf sich gezogen. Die junge Kirche der ersten beiden Jahrhunderte sah sich in der Auseinandersetzung mit den großen Philosophen und den Allmachtsfantasien der Herrschenden schweren Verfolgungen ausgesetzt. Dennoch, und gerade deshalb hat sie die Grundlagen des christlichen Glaubens etwa im apostolischen Glaubensbekenntnis formuliert und festgehalten. Die Kirche des vierten Jahrhunderts drohte in der Auseinandersetzung um die Gottheit Jesu zu zerreißen. Aber sie hat, als es um nicht weniger als um die Erlösung in Jesus, die Wesenseinheit des Sohnes mit dem Vater ging, da hat sie das im nizänischen Glaubensbekenntnis festgehalten. In der Verzweiflung hin und her gerissen zwischen dem eigenen Gewissen und der biblischen Erkenntnis, dem Bann des Papstes und der Acht des Kaisers, hat Martin Luther in den Jahren um 1520 die entscheidenden Schriften für die Reformation geschrieben. Von der Freiheit eines Christenmenschen, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, von den guten Werken und etliche andere. Als die Kirche in Deutschland in den Jahren der Machtergreifung Hitlers plötzlich in der Gefahr stand, sich von einer christlichen zu einer arischen Kirche zu verwandeln, in eine Kirche der Ideologie von Herrenmenschen und des Führerkultes, da hat sie die Kraft entwickelt, sich im Barmer Bekenntnis diesem Übergriff eindeutig entgegenzustellen. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Wer es nachlesen will, steht im Gesangbuch. Hinten gibt es einen Abschnitt Bekenntnisse, da finden Sie die Barmer theologische Erklärung wunderbar gedruckt. Die Zeiten der Krise sind in der Kirche immer besondere Zeiten Gottes gewesen. Zeiten der Klarheit, Zeiten des Glaubensmutes, Zeiten des Bekenntnisses und Zeiten des besonderen Trostes Gottes. Die Erfahrung der Krisenzeiten seit Jesaja bis hin zur bekennenden Kirche im Dritten Reich und dem, was wir an Glaubensmut, besonders auch im Nachkriegsdeutschland, in beiden Teilen erlebt haben, all das soll uns Hoffnung geben. Und die Pandemie heute? Welchen Glauben entdecken wir denn in dieser Zeit? Welches Bekenntnis wird uns tragen durch diese Zeit und nach dieser Zeit? Ist unsere Zeit eine Zeit des Hasses und des Aufrufs zu Mord und Totschlag? Ist sie eine Zeit der Angst und der Panik, des Misstrauens und des Wahns? Oder finden wir Worte der Hoffnung? Können wir glauben, dass Gottes Botschaft auch in diesen Tagen immer noch ein Evangelium ist, eine gute Nachricht? Der sterbenden Stadt Jerusalem lässt Gott durch jenen zweiten Jesaja sagen: Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Darf ich das auch predigen? Nicht in Jerusalem, sondern heute hier in Sosa? Ja, das predige ich. Seit Jesus in unsere Welt gekommen ist, ist das Wort Gottes eben nicht mehr nur für Jerusalem allein. Im Namen Jesu wird das Evangelium seither bis an die Enden der Erde verkündet. Darum gilt es auch hier. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Predigt den Menschen, dass ihre Not ein Ende findet, ihre Ohnmacht mit Kraft überwunden wird, ihre Angst sich in Hoffnung verwandelt. Ladet alle ein zum Kind in der Krippe, damit sie den Grund unserer Freude und unserer Hoffnung kennenlernen. Jesus, unseren Heiland. Amen.
der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Die Gaben, die wir in diesem Gottesdienst zusammenlegen wollen, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Am Ausgang finden Sie entsprechende Möglichkeiten. Vielen Dank dafür. In diesen Zeiten haben wir vieles heruntergefahren. Allein Christenlehre und Konfirmandenunterricht wollen wir auch in dieser Woche wieder anbieten. Wir haben gemerkt, es ist eine reduzierte Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die kommen. Mancher ist eben zu Hause mit Corona betroffen oder hat irgendwo Kontakt gehabt. Aber für die, die da sind und die das können, möchten wir gerne doch etwas anbieten. Alles andere muss im Augenblick zurückstehen. Wir haben uns Gedanken gemacht, was wird eigentlich Weihnachten? Und jetzt kann ich es Ihnen sagen. Wir haben es auch draußen nochmal aufgehängt, also Sie können es dann auch in Ruhe nochmal nachlesen, aber zumindest jetzt will ich Ihnen schon mal ein paar Hinweise geben, die scheinen wichtig zu sein. Am nächsten Sonntag ist um 9 Uhr Gottesdienst wie heute, wieder unter 3G-Bedingungen mit FFP2-Maske. Bitte? 930, habe ich was anderes gesagt. Siehste, also, lesen können hilft ja, steht auch hier. Also 9.30 Uhr, genau, Impfnachweis, Genesungsnachweis, alle anderen brauchen einen aktuellen Test, das funktioniert, habe ich gesehen letzte Woche und auch heute wieder wunderbar, 8.30 Uhr bis 9.15 Uhr gibt es drüben im Pfarrhaus unter fachlicher Anleitung Testmöglichkeiten. Damit sollte für jeden die Möglichkeit bestehen, hier am Gottesdienst teilzunehmen, mit Ausnahme natürlich derer, die positiv getestet sind. Also das wird dann schwierig. Aber selbst die könnten dann zu Hause über die Internetseite dem Gottesdienst folgen. Am 4. Advent, heute also nicht, aber am 4. Advent ist Kindergottesdienst. Und der findet im Freien statt und die treffen sich um 10.45 Uhr hier an der Kirche und dann geht es irgendwo hin. Am Heiligabend, das Bethlehemfest findet auch statt und zwar als Freiluftveranstaltung. Um 9.50 Uhr wollen sich alle an der Schnitzstube treffen und dann gibt es einen Ort, den wir noch nicht bekannt geben. Ne? Also am besten um 9.50 Uhr an der Schnitzstube und dann gibt es einen Ort, an dem auch eine Krippe zu finden ist. Am ersten Weihnachtstag machen wir Mette mit Krippenspiel. Und zwar zweimal, um 6 Uhr und um 9.30 Uhr. Also Sie haben die Möglichkeit, zweimal das zu erleben. Die 6 Uhr, die Mette um 6 Uhr, die können wir leider nur unter 2G machen. Da kriegen wir vorher keine Testmöglichkeiten mehr hin. Es sei denn, Sie kommen und sagen, Sie wollen gerne um 4 Uhr aufstehen und dann hierher kommen und testen. Aber ich vermute nicht. aber Sie können um 9.30 Uhr kommen. Da gibt es auch Kreppe und Mette und Krippenspiel. Und da ist dann vorher wieder Testmöglichkeiten von 8.30 Uhr bis 9.15 Uhr im Pfarrhaus. Und am zweiten Weihnachtstag ist auch wieder Gottesdienst, wieder unter 3G, auch mit Testmöglichkeiten vorher. Und wichtiger Hinweis vielleicht noch, an den Weihnachtstagen ist Einlass immer eine halbe Stunde vorher. Also es gibt immer Leute, die neigen dazu, am ersten Feiertag zur Mette 3 Stunden vorher zu kommen. Da ist die Kirche noch zu, da stehen Sie draußen, tun Sie sich das nicht an. Also eine halbe Stunde vor Beginn ist hier Einlass und dann kommen Sie auch rein und finden eine schöne und ich hoffe, Sie erleben das auch noch so, eine warme Kirche. Angenehm. Also wenn ich von draußen reinkomme, habe ich immer den Eindruck, es ist eine bullige Wärme. Wenn man dann eine Weile sitzt, dann wird das ein bisschen schwieriger. Also es ist geschickt, eine Jacke dabei zu haben. Aber zunächst mal, glaube ich, sind wir ganz froh, dass wir eine beheizbare, schöne Kirche haben. Die anderen Dinge, was dann Altjahrsabend und bis ins neue Jahr hineingeht, haben wir auch beraten. Das erfahren Sie aber später. Der Wochenspruch kommt aus Jesaja 40. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Jetzt lade ich Sie ein, dass wir aufstehen und teilhaben an den Traurigkeiten unserer Gemeinde. Aus unserer Gemeinde verstorben und christlich bestattet wurde Frau Traude Rose Gärtner im Alter von 76 Jahren und Frau Friedegard Ullmann im Alter von 82 Jahren. Herr, wir danken dir für diese beiden Menschen, dass sie da waren, dass wir sie kennen durften, dass sie Teil des Lebens hier im Dorf waren. Jetzt glauben wir und vertrauen wir darauf, dass du sie ganz und gar in deinen Händen hast. Wir lassen los und du trägst weiter. Segne, Herr, die Familien. Hilf zur Trauer, hilf in der Trauer und hilf durch die Trauer hindurch. Segne uns, Herr. Amen. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Ewiger Gott, öffne unsere Herzen für den Glauben, den du in Jesus schenkst. Du bist in Jesus in diese Welt gekommen. Durch ihn haben wir Menschen deinen Frieden geatmet, deine Liebe geschmeckt, deine Gerechtigkeit gespürt. Wir warten darauf, dass auch uns heute dein Heil begegnet. Wir sehnen uns nach Frieden auf unserer Erde, nach Gerechtigkeit und Freiheit für alle Menschen, nach Vertrauen und liebevollem Verstehen im Miteinander, nach Offenheit und Achtsamkeit in unseren Beziehungen. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Für unsere Kinder erbitten wir die Sicherheit, geliebt zu werden, auch dann, wenn wir uns schwer tun mit ihnen. Für die Jugendlichen erbitten wir das Gefühl, wichtig zu sein, ernst genommen zu werden, selbst dann, wenn sie keine großen Leistungen vorweisen können. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Für die Erwachsenen erbitten wir Erfahrung, anerkannt zu werden als ganze Menschen. Hilf, dass wir nicht allein auf Erfolg und Ansehen oder auf gute Einsicht achten. Für die älteren Menschen erbitten wir die Gewissheit, dazu zu gehören und gebraucht zu werden, auch dann, wenn die Kräfte erlahmen. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, lass uns mit unserer Sehnsucht nicht ins Leere gehen. Öffne unsere Herzen für den Glauben, dass Jesus auch in unser Leben kommt. Erhalte uns die Hoffnung, dass wir ihm begegnen in deinem Wort und in den Zeichen deiner Nähe. Gib uns Kraft und Fantasie zur Liebe, damit auch andere ihm begegnen durch unsere Zuwendung und Hilfe. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen.
Danke an Peggy, die heute wieder da ist und uns hilft mit Musik. Genau. Gott befohlen, einen gesegneten dritten Advent, eine gute Woche.